Meine Aufgabe ist es jetzt, in 20 Minuten zu versuchen, zumindest etwas den klinischen Teil näher zu bringen oder Interesse zu wecken. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber ich werde es einfach probieren. Ich muss ganz kurz ausholen für die, ich gehe davon aus, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen noch nicht allzu viel von der TCM gehört haben. Ich muss es kurz einordnen, sozusagen ein bisschen ein philosophisches Konzept einbauen, das alle schon mal gehört haben, Yin und Yang, das heißt der Mensch, das menschliche Leben, das sich zwischen Himmel und Erde entwickelt, aufgrund des Zusammenspiels des Dialektischen zwischen Yang und Yin, also den Kräften des Himmels und den Kräften der Erde, des Planeten Erde. Ja, wir kennen das so ein bisschen im Gegenspieler von parasympathischem und sympathischem Nervensystem oder eben auch in Alltagsangelegenheiten wie Kalt, Heiß, Wasser, Feuer, Nacht, Tag, also die Gegensätze, die Polarität auf unserem Planeten, die zu Leben führt und die Leben auch dann im besten Fall erhält. Ganz kurz nur in ein Schema, das zwischen feinstofflich chinesisch Yang, also Himmel, und stofflich verdichtet Planet Erde liegt in einer Spiralform, die Verdichtung. Und wir als Menschen oder als Lebewesen bewegen uns zwischen diesen beiden Polaritäten. Das heißt von der Stofflichkeit, von der Materie zur Feinstofflichkeit. Und therapeutisch kann man auf verschiedenen Ebenen eingreifen. Zum Beispiel ein chirurgischer Eingriff wäre ein Eingriff auf der Yin- oder Materie-Ebene. Eine Akupunktur, ein Qigong weit oben zu sehen, wäre dann auf der feinstofflichen Ebene näher zum Himmel. Das nur so als grundsätzliche Einordnung. Bezogen auf Krankheit, ein Grundsatz der chinesischen Medizin, der mir sehr gut gefällt, ist natürlich derjenige, dass es die Gesundheit und die Krankheit als solches erstmal nicht gibt, sondern es gibt die Fähigkeit, wenn man die Gesundheit definieren will, die Fähigkeit, entgegengesetzte Kräfte immer wieder in Balance zu bringen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich Hunger habe, muss ich essen, wenn mir kalt ist, muss ich mich wärmen, wenn ich erschöpft bin, muss ich schlafen und umgekehrt und so weiter. Im Falle von beispielsweise Covid oder Infektionskrankheiten geht es darum, dass externe, also wir befinden uns in einem Raum, in dem wir mit Faktoren von außen konfrontiert werden. Das können natürlich auch Menschen sein, Sympathie, Antipathie, das können klimatische Verhältnisse sein, das kann die Nahrung sein und so weiter. Faktoren, die von außen auf unseren Organismus eintreffen, im Falle der Infektionen zum Beispiel Viren, Bakterien als negative Energie. Das heißt, das stößt auf die Grenzschicht im Falle von Atemwegen, Schleimhäute. Und die Frage, es beginnt ein Kampf zwischen innen und außen. Zunächst an der Grenzschicht eben, der Schleimhäute, und wenn dann die, wie wir auch im Vortrag vom Dr. Stöger gehört haben, sozusagen das Innere geschwächt ist, also bei einem starken Inneren können äußere pathogene Faktoren nicht eintreten, wenn es allerdings geschwächt ist oder in einem geschwächten Moment passiert, dann dringen diese Kräfte in den Körper ein und marschieren dann ins Innere, ins tiefe Innere. Das werden wir später bei den Kräuterrezepturen noch kurz auch anklingen sehen, bei den verschiedenen Phasen, die die Chinesen dann definiert haben zur Behandlung mit den Kräutern. Bei starkem Wei-Qi, also der Abwehrenergie, in unserem Sinne die Immunkräfte, und bei starkem Lungen-Qi dringen also diese Faktoren von außen, sprich Viren, Bakterien, nicht ein. Auf der anderen Seite, wenn sie eindringen, dann verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung Hitze, toxische Hitze, in unserem Sinne Fieber, Qi-Schwächung, also Atemnot, Qi-Blockierung oder rebellisches Qi, das heißt Husten, und natürlich dann auch zum Beispiel Schleimansammlungen. Und das sind dann schon die Gebiete, wo man versucht, mit Kräutern einzuwirken. Es gibt zwei große Strategien, die man auch im Einzelfall bei den Patienten versuchen kann zu unterscheiden und festzulegen. Das eine ist natürlich auch im Chinesischen, auch in der TCM, das Bekämpfen des pathogenen Faktors oder das Ausleiten des pathogenen Faktors. Das sind häufig Substanzen, Kräuter, die pharmakologisch untersucht tatsächlich Hinweise geben auf antivirale, antibakterielle oder antiparasitäre Wirkung. Das wäre am ehesten auch unsere Strategie der Antibiose oder der antiviralen Mitteln. Gleichzeitig oder eben im Einzelfall zu entscheiden, eben ob man auch den Organismus von innen unterstützt, stärkt und von dann später pathogenen Faktoren, die eingedrungen sind, befreit. TCM-Kräuter, die das Lungenqi stärken, die Feuchtigkeit beseitigen, die kühlen, bei Fieber zum Beispiel und so weiter. Ganz kurzen Ausflug, weil wir ja heute Abend überwiegend über die Kräutermedizin reden, der Chinesen, der traditionellen Kräutermedizin und eben nicht so sehr Akupunktur und die anderen Methoden. Einer der großen Koryphäen der Geschichte der chinesischen traditionellen Medizin, Li Shizhen, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, der sein ganzes Leben gewidmet hat, eben die Kräuter zu analysieren. Ich würde fast sagen, auf wissenschaftliche Art und Weise, von der Methodik her. Das Ergebnis ist das Compendium of Materia Medica, der Ben Zhao Gang Mu. Das ist eines der Standardwerke in der chinesischen Medizin, was die Kräutermedizin angeht. Und wie man hier sieht, hat immerhin es geschafft, 2011 in das Weltkulturerbe Einzug zu halten, aus meiner Sicht heraus absolut berechtigterweise. Es gab natürlich und es gibt etliche Studien zu der Therapie von Covid und auch SARS aus vergangenen Jahren. Immer wieder Veröffentlichungen, kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aus zeitlichen Gründen. Trotzdem ist es das natürlich wert, sich die verschiedenen Studien mal durchzulesen, um einen Eindruck davon zu gewinnen, was man erreichen kann vielleicht mit chinesischen Kräutern. Kann ich jetzt nur überfliegen. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach aus den Leitfäden, die in China dann kursiert sind, haben wir von Dr. Stöger schon gehört, mal zwei Rezepturen rauszugreifen. Und zwar in diesem Fall aus vom Wuhan Union Hospital. Und zwar eine Rezeptur, die sie empfohlen haben und die sie angewendet haben im Frühstadium. Frühstadium heißt aus chinesischer Sicht hier Wind Heat Attacking Hysteria. Das heißt ein pathogener Faktor, den man heutzutage natürlich Virus nennt, den man aber historisch sozusagen, als man noch keine Viren untersuchen konnte oder feststellen konnte, in der traditionellen chinesischen Medizin einfach von Windhitze, die das Äußere, also die Schleimhäute attackiert und dann entweder abgewehrt wird oder in die Tiefe eindringt. Das heißt, mit dieser Rezeptur versucht man, den pathogenen Faktor gar nicht erst in die Tiefe eindringen zu lassen. Ich habe mal beispielhaft das erste Kraut rausgenommen, das Los Lonicera japonica. Einen Artikel dazu über die pharmakologische Wirkung, also Pharmacology Review. Ich habe es deshalb gemacht, weil ich interessant fand, dass man bei bestimmten chinesischen Kräutern, unter anderem auch bei Lonicera, zumindest darüber nachdenken kann und sich informieren kann in Studien, dass das interessanterweise gleich drei Wirkungen dieses Krautes möglicherweise vorhanden sind, die alle sehr interessant natürlich sind bei Infektionskrankheiten, wo wir das Problem haben mit zum Beispiel bei viralen Erkrankungen, dass es zu Superinfektionen mit Bakterien kommt, möglicherweise Krankenhausbakterien. Ich glaube, in Italien ist das sehr häufig passiert, viele Todesfälle auch darauf zurückzuführen. Und wenn man eine Möglichkeit hätte, gleichzeitig antiviral und antibakteriell zu sein und vielleicht dann sogar gegen die bakteriellen Stämme, die die Probleme bereiten, dann wäre das wunderbar. Und in dieser Arbeit hier wurden diese Effekte beschrieben, antibakterieller Effekt, der antivirale Effekt, haben wir jetzt keine Zeit, darauf einzugehen, und auch noch der antiinflammatorische Effekt, das heißt auch das, was ja bei Covid-19 immer das Problem ist und war, der starken entzündlichen Reaktionen, kann man sich vorstellen, dass da auch darauf vielleicht eine Substanz wie Lonicera positiv einwirkt. Die zweite Rezeptur hingegen ist die für die schweren Fälle. Wenn man hier guckt, die Indikation, die die Chinesen geben, Epidemic Toxins Blocking the Lung, das heißt sozusagen die erste Abwehrschicht, die Schleimhäute haben nicht funktioniert und der pathogene Faktor dringt in die Tiefe ein und erzeugt dort sogenannte Hitzetoxine und das führt dann zum Beispiel zu Fieber, zu Schwäche des Lungenqi und so weiter. Das ist die Rezeptur hier und auch hier habe ich wieder die zwei Substanzen rausgegriffen, das erste und das dritte, nur so als Anschauungsbeispiel, um ein bisschen Verständnis zu wecken, wie man denkt in der chinesischen Kräuterkunde. In diesem Fall, während die erste Rezeptur darum ging, in der Oberfläche zu abzuwehren und zu vertreiben und auszuleiten, ist man hier schon in einer tieferen Schicht und es geht darum, zum Beispiel hier Zerstreuen von Hitze, Anwendung bei Schleimbildung in der Brust oder das Absenken des Qis, Anwendung bei starkem Asthma, Husten mit Rasseln, Druckgefühl in der Brust, wie bei der Patientin, die ich interviewt habe. und so weiter. Und das nächste Kraut, auch ganz interessant, hier der letzte Punkt, das Zimtifuga, Kühlen von Hitze, Anwendung bei hohem Fieber, entzündlichen Prozessen und so weiter. Das heißt einfach, dass ein Patient, der schon höheres Fieber hat, wo der pathogene Faktor in der Tiefe sitzt und den Körper schädigt, dass man da auch wiederum bestimmte Substanzen hat, die dann helfen dabei, diese toxische Hitze zum Beispiel auszuleiten. Jetzt mache ich einen Sprung. Und zwar zur Malaria. Aus verschiedenen Gründen mache ich diesen Sprung. Zum einen, um hierzu sozusagen zur kritischen Aufmerksamkeit zu bringen, dass die WHO davon spricht, dass Hunderttausende zusätzliche Malaria-Tote wegen der Covid-Pandemie und der entsprechenden Gegenmaßnahmen zu befürchten sind. Hier rot und blau hervorgehoben, also Zehntausende zusätzliche Todesfälle durch Malaria. Können auch zwischen 20 und 100.000 sein, je nachdem, wie stark die Maßnahmen eben durch Covid eingeschränkt werden, die Antimalaria-Maßnahmen. Viele Kinder sind dabei. Dann schreibt, in diesem Artikel wird noch erwähnt, dass insgesamt über 400.000 Menschen weltweit an Malaria 2019 gestorben sind. Und eine gewisse Empörung darüber, dass die Finanzmittel und die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung jetzt bei Covid so hoch ist und bei dem Dauerbrenner sozusagen der Malaria zu wenig getan wird. Hier unten sieht man, $3 Milliarden werden ausgegeben für den weltweiten globalen Malariakampf. Und ich habe jetzt ein bisschen provokativ dieses Bild entgegengestellt, können Sie sicherlich alle erinnern. Innerhalb kürzester Zeit wurden 7,5 Milliarden für die Impfstoffentwicklung gesammelt zwischen den Staaten. Und mein Plädoyer wäre natürlich an dieser Stelle auch mal viel Geld zu sammeln, zum Beispiel für die Malariabekämpfung mit in Anführungsstrichen TCM, muss ich in Anführungsstrichen sagen, weil es geht darum, das wollte ich kurz eben noch darstellen, diese Professorin hier, Tu Youyou, die hat in den 50er Jahren geforscht an, wie man in der traditionellen chinesischen Medizin sagt, sogenannten Sommerhitze, Kräutern, das heißt Kräuter, die man seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden einsetzt, um bei Hitzeerscheinungen, Hitzekrankheiten in den Sommermonaten diese zu bekämpfen. Und das ist natürlich unter anderem auch Malaria. Das heißt, diese Kollegin hier hat erstmal traditionell gedacht und hat dann gesagt, wir müssen mal nachschauen, was man dann pharmakologisch auch finden kann, warum das möglicherweise diese traditionellen Rezepturen auch bei Malaria funktionieren. Der nächste Schritt war sozusagen die Isolierung von Wirkprinzipien aus einer Pflanze, die sich Artemisia annua nennt, Bestandteil der chinesischen traditionellen Materia Medica, und in einem Prozess, sozusagen der in China angefangen hat in den 50er Jahren und dann über eine Zusammenarbeit mit Novartis, wenn man so will, vollendet wurde, kam es zu dem Medikament Riamed, bestehend aus Artemether, Artemisin, gewonnen aus der Artemisia annua Pflanze zusammen mit einem chemischen Antimalariamittel. Und das ist inzwischen das Standardmittel der WHO bei der Behandlung von Malaria. Allerdings, kurze Bemerkung dazu, ich hatte von Anfang an, als ich das gelesen habe, die Befürchtung, dass es zu Resistenzentwicklungen kommt, die man bei den Kräutermischungen, denke ich, ausschließen kann. Aber bei der Benutzung von hochkonzentrierten Einzelwirkstoffen einer Pflanze gibt es dann eben doch auch Resistenzbildungen, die jetzt schon entstanden sind. So, zurück zum... Also es ging auch darum, ein bisschen zu zeigen, dass ein Riesenpotenzial in chinesischen Heilpflanzen steckt. Ob man es dann westlich ausnutzt, indem man pharmakologische Substanzen isoliert, da werden wir, glaube ich, noch was hören dann von der Frau Professor Rollinger im nächsten Vortrag, oder eben in der traditionellen Anwendung als Kräutermischungen. Als letztes wollte ich noch kurz sozusagen auch als praktischen Hinweis natürlich versuchen, darzustellen, welche Möglichkeiten es nun gibt für westliche Ärzte und Ärztinnen bei Patienten, die daran interessiert sind, sowohl vielleicht Prophylaxe zu machen, wie ich selber auch tue, oder auch bei Symptomen zu behandeln, wie es bei der Patientin war, die ich interviewt hatte. Gibt es im Prinzip zwei Wege in westlichen Ländern. Das eine ist der, ich nenne es mal Goldstandard, das heißt die Idealversion. Die Idealversion wäre einer ärztlichen Verschreibung eines in TCM, Kräutermedizin, auch ausgebildeten Kollegen oder Kollegin und zwar über die TCM-Apotheken. Es gibt hier unten drunter habe ich dieses PDF als Link, also im Internet zu finden, von der Wiener Schule für TCM, eine Zusammenstellung der österreichischen TCM-Apotheken. Das wäre also sicherlich das Wünschenswerteste, aber die Realität sieht auch anders aus und deswegen halte ich es zumindest für vertretbar, auch über Nahrungsergänzung zu sprechen. Und Europa hat da inzwischen eine Plattform geschaffen, auch juristische Plattform, um Kräutermischungen, bestimmte Kräutermischungen auch als Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung zu stellen. Und zwar deshalb finde ich relevant, weil nicht alle Patienten die Möglichkeit haben, einen ärztlichen TCM-Experten in ihrer Nähe zu haben oder aufsuchen zu können, auch finanziell. Und weil auch nach wie vor nicht alle TCM-Experten auch gleichzeitig in der chinesischen traditionellen Pflanzenheilkunde ausgebildet sind. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die noch am Anfang stehen, gerne auf fertige Mittel zurückgreifen. Ich habe hier eine Liste kurz aufgestellt. Es gibt verschiedene Produktlinien und so weiter. In dem Zusammenhang wollte ich am Anfang machen, kleinen Interessenkonflikt, den ich hier mitteile. Ich bin auch dabei, also ich habe im Bereich des Bewegungsapparates auch versucht, Mittel zur Verfügung zu stellen, auch jetzt im Kontext der akuten Situation. Und wer da jetzt auch was wissen will, würde ich sagen, das Einfachste wäre, mir ein E-Mail zu schreiben und ich kann dann entsprechende Empfehlungen und Tipps geben. Also diese zwei Varianten, eben die Verschreibung, die ärztliche Verschreibung über die TCM-Apotheke, aber durchaus auch einzelne Mittel über die Nahrungsergänzungsmittel-Ebene, die jetzt seit ungefähr 5-6 Jahren in Europa geregelt ist. Ich danke für das Interesse und hoffe, dass ich so ein paar kleine Impulse geben konnte.